Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit. Seien Sie herzlich willkommen beim Büchermarkt. Wahrscheinlich haben Sie von Livio Rebreanu noch nie etwas gehört. Sein Roman Der Wald der Gehängten, ein Klassiker der rumänischen Literatur, ist allerdings auch eine Wiederentdeckung. Wir stellen die Neuübersetzung gleich vor. Zunächst aber schauen wir auf die tschechische Literatur und damit ganz aktuell auf den Gastlandauftritt des mitteleuropäischen Nachbarn in Leipzig. Morgen Abend ist es ja soweit, da wird die Leipziger Buchmesse feierlich im Gewandhaus eröffnet. So ein Gastlandauftritt bietet immer die Chance eines Anschubs, um die jeweilige Literatur eines Landes stärker in den Fokus zu rücken, mit der Hoffnung auf längerfristige Wirkung. 70 Bücher, darunter 40 Romane aus Tschechien, sind für Leipzig übersetzt worden. Holger Heimann hatte sich auf den Weg gemacht, um schon mal im Vorfeld einige Autoren und Autorinnen zu treffen und mit ihnen über ihre Bücher und das Leben und Arbeiten in Tschechien zu sprechen.
Prag ist nicht nur malerisch schön, sondern auch wohlhabend. Der Wirtschaftsraum rund um die Metropole gehört zu den am stärksten wachsenden Regionen in Europa. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien ist so niedrig wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. Trotzdem haben nicht alle vom Aufschwung profitiert. Mit der Unzufriedenheit und Unsicherheit vieler Tschechen wird von der Prager Burg aus Politik gemacht, erbost sich die Schriftstellerin Radka Denemarkova. Die 50-jährige energiegeladene Frau ist eigens zum Gespräch in die Hauptstadt gekommen.
Diese alten Muster sind wieder da. Auch die Art, wie die Macht arrogant ist, absolut. Und es ist egal, ob das Viktor Orban ist, Kaczynski, Erdogan in der Türkei, Putin in Russland, bei uns Zeman. Das sind dieselben Typen. Und dann, ich hatte auch Traum, dass ich nur Romane schreibe. Aber in den letzten Jahren habe ich mehr essayistische Texte geschrieben, Reden gehalten. Da muss man auch Gegenstimme sagen, gegen die Masse. Weil diese Kontrolle, diese Propaganda, diese Populisten, das funktioniert gleich.
Einen neuen Roman hat Radka Denemarkova trotzdem geschrieben. Ein Beitrag zur Geschichte der Freude, so der Titel des Buches, ist jedoch kein wütender Kommentar zur politischen Lage in Tschechien. Der im Original bereits 2014 erschienene Roman lässt sich eher als vorweggenommener Beitrag zur MeToo-Debatte lesen. Drei Frauen machen darin Jagd auf Vergewaltiger und scheuen auch vor entschlossenen Akten der Selbstjustiz nicht zurück. Radka Denemarkova greift Gewaltverbrechen an Frauen während des Zweiten Weltkriegs auf, aber sie führt von Prag aus auch ins gegenwärtige Indien und nach England. Sie hat für das Buch intensiv recherchiert.
Am Anfang waren viele, viele Geschichten, die ich studiert habe, gelesen habe auf fachlichen Büchern. Und dann habe ich diese Unterlage aber vergessen und fiktive Geschichte geschrieben. Aber selbstverständlich, die Spuren drinnen sind unsere Welt, das ist unsere Realität. Das ist etwas, was ich immer wieder wiederholt. Und warum, ist meine Frage, warum ist es so schwierig, es zu ändern?
Autoren sollten Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, sich mit ihren Büchern einmischen, fordert die Autorin. Aber es ist schwierig, sich gegenüber dem lauten Populismus der Prager Staatsführung zu behaupten. Dem umstrittenen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš gehören die größten Zeitungen im Land. Der Milliardär, neben dem Präsidenten Miloš Zeman, der zweite starke Mann, ist eine Art tschechischer Berlusconi. Von den Anhängern der Regierung werden kritische Autoren wie Radka Denemarkova gern als Kaffeehausintellektueller abgetan oder auch einfach als Havloid, also als Anhänger von Václav Havel. Den ehemaligen Präsidenten des Landes betrachten die heute tonangebenden tschechischen Politiker gern als weltfremden Idealisten. Radka Denemarkova schimpft.
Wann hat das angefangen? Und das hat selbstverständlich mit dem Präsidenten Václav Klaus angefangen. Der war schon damals gegen die Europäische Union und so weiter. Und Miloš Zeman sowieso, weil sie sprechen über Václav Havel, sie lachen ihn aus. Alle wissen, die an der Macht sind, dass dieses Berlusconi-Syndrom funktioniert. Sie müssen zuerst die größten Zeitungen oder Fernsehsendungen kaufen und dann ist diese Propaganda ganz, ganz einfach. Und wo wirklich das Geld spricht, dann wirklich schweigt die Wahrheit.
Zu den engagiertesten Verteidigern Havels und seiner freiheitlichen Ideale zählt Jachim Topol. Der wohl wortgewaltigste lebende tschechische Schriftsteller leitet die Václav-Havel-Bibliothek. Das Dokumentationszentrum für die jüngere tschechische Geschichte ist zugleich ein gefragter Veranstaltungsort für politische und literarische Diskussionen. Havel selbst hatte kurz vor seinem Tod Topol darum gebeten, die Programmregie des Hauses in der Prager Altstadt auf der rechten Moldau-Seite zu übernehmen. Und das verwundert nicht. Jachim Topol, 1962 in Prag geboren, entstammt einer Dissidentenfamilie. Als 16-Jähriger unterzeichnete er die Charta 77, die legendäre Petition der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung. Später gab er die Samizdat-Zeitschrift Revolver Revue heraus. Ängstliche Zurückhaltung war noch nie seine Sache. Gut gelaunt empfängt der Hausherr im Obergeschoss der Bibliothek zum Gespräch. Derweil füllt sich eine Etage tiefer der Saal.
Es ist erstaunlich. Ich komme mir wie in einer Zeitmaschine vor. Wir sprechen ständig über Freiheit und Unfreiheit. Erst kürzlich stand hier ein Mann auf der Bühne, der in einem chinesischen Lager leben musste und nun davon erzählte. Ich hatte gehofft, dass solche Themen längst im Museum gelandet wären, aber sie bleiben leider aktuell und unsere Veranstaltungen sind sehr gut besucht. Ich glaube, dass die Menschen allmählich wieder zu sich finden.
Das mag für die Besucher der Havel-Bibliothek gelten. Topols neuer Roman, Ein empfindsamer Mensch, lässt hingegen eher andere Schlüsse zu. Denn er liefert ein durchaus irritierendes Porträt der Gegenwart. Topol begleitet eine tschechische Künstlerfamilie. Die eigentümlichen Komödianten bewegen sich mit unverwüstlichem Staunen durch ein unübersichtliches Europa und fliehen schließlich zurück in ihre Heimat, die schmutzig ist und verwildert. Sie treffen auf Menschen am Rand der tschechischen Gesellschaft, die nicht vom Glanz der Hauptstadt beschienen werden. In Tschechien ist das wenig pittoreske Bild, das der Autor von seinem Land entwirft, nicht bei allen gut angekommen, wie Topol selbst erzählt.
Ich bin sehr überrascht, dass in unserer Zeit die Literatur wieder zu einem Politikum geworden ist. Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Václav Klaus jedenfalls, hat einen äußerst aggressiven Artikel in einer durch und durch kommunistischen Sprache verfasst. Unter der Überschrift »Kann der Schriftsteller Jachim Topol ein Buch mit dem Titel »Ein empfindsamer Mensch« schreiben?«
Man fühlt sich beinahe an Zeiten vor der politischen Wende zurückerinnert, als von Autoren gefordert wurde, sich auf das Positive zu konzentrieren. Dem Erfolg des Buches hat der Vorstoß des Politikers allerdings nicht geschadet, ganz im Gegenteil. In Tschechien avancierte der Roman zum Bestseller. 20.000 Mal wurde das Buch im Original verkauft. Ein außergewöhnlicher Erfolg. Als Bestseller gelten in Tschechien schon Bücher ab einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Dabei wird in dem Land, das knapp 11 Millionen Einwohner zählt, gar nicht so wenig gelesen. Tschechien rühmt sich sogar als Paradies für Bibliotheken. Der Projektleiter des Gastlandauftritts in Leipzig und Direktor der Mährischen Landesbibliothek in Brünn, Tomáš Kubíček, erklärt, warum das so ist.
Nach einem Regel auch 1919, in jedem tschechischen Dorf, die hat mehr als 300 Einwohner, eine Bibliothek sein muss. Und von dieser Zeit ist wirklich ein Netzwerk der Bibliotheken in Tschechien. Wir haben ca. 6.000 Bibliotheken. Und das ist auch ein Netzwerk, mit welchem die Autoren kennen, arbeiten.
Wie auch in anderen ehemals sozialistischen Ländern waren die Jahre nach der Wende in Tschechien eine Hochzeit des Lesens. Es gab so viel zu entdecken und nachzuholen, verbotene Autoren, Literaturstars aus dem Westen. Verlage und Buchhandlungen wurden gegründet. Die meisten mussten jedoch wieder schließen. Der in Brünn auf einem ehemaligen Fabrikareal ansässige Verlag Host, zu Deutsch der Gast, ist geblieben. Und zwar nicht irgendwie. Das aus der gleichnamigen Samizdat-Zeitschrift hervorgegangene Verlagshaus publiziert viele der wichtigsten Autoren im Land. Wie es dazu kam, erklärt der Verleger Miroslav Balaštík.
Es bestand keinerlei Interesse für die neue Literatur in den meisten anderen Verlagen. Wir jedoch hatten enge Verbindungen zur jungen Literaturszene. Uns ging es nicht, wie so vielen vordergründig, darum, schnell möglichst viel Geld zu verdienen. In den 90er Jahren gab es einen regelrechten Ansturm auf die Bücher der zuvor verbotenen Autoren. Wir hingegen konzentrierten uns auf die noch nicht etablierten Schriftsteller. Wir kannten die spannende Literatur, weil wir die Zeitschrift hatten.
Radka Denemarkova gehört zu den Host-Autoren. Auch die Bücher von Katarina Tutschkova stehen prominent in den Regalen des Verlags. Die Schriftstellerin, die 1980 in Brünn geboren wurde, hat mit ihrem Roman Gerta, das deutsche Mädchen, ein in Tschechien lange tabuisiertes Thema aufgegriffen: die Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie erinnert sich.
Bei uns wurde Jahrzehnte nicht wirklich über die Geschehnisse gesprochen. Das kommunistische Schulsystem hat versucht, diesen Teil der Geschichte auszuradieren. Es war ein Tabu, auch in den Familien. Wenn die Vertreibung doch einmal zur Sprache kam, dann wurden verschiedene Euphemismen benutzt. Damit war das Ganze annehmbar für die Bevölkerung. Die Deutschen haben Brünn verlassen. So habe ich das auch auf dem Gymnasium gelernt.
Der Roman wurde zum Megaseller und inspirierte obendrein eine Versöhnungsinitiative. Beide Frauen, Dene Markova und Tutschkova, haben mit ihren Büchern derart großen Erfolg, dass sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren können. Sie sind jedoch Ausnahmefälle. Autoren haben gemeinhin nicht nur einen, sondern mehrere Jobs, um so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Teresa Semotamova zum Beispiel übersetzt aus dem Deutschen. Ihre Lebenssituation in der Hauptstadt ist trotzdem alles andere als luxuriös. Die 1983 geborene Schriftstellerin ist zugezogen und wohnt in einer winzigen Einzimmerwohnung im hip gewordenen ehemaligen Arbeiterstadtteil Holleschewice. In ihrem Roman Im Schrank ist der Raum noch beschränkter. Eine junge Frau zieht in einen Schrank, der in einem Hinterhof steht. Semotamova hat mit ihr nach eigener Aussage viel gemein.
Ich habe so komische Leidenschaft für Hinterhöfe und so, weil ich aus einem Dorf bin. Ich liebe die Städte und Hinterhöfe und komische Dächer und so. Es gab so ein Gefühl von diesem Sitzen im Schrank im Hinterhof.
Dass dieser bizarre Roman bald auch auf Deutsch herauskommen würde, das war für die selbst in ihrer Heimat recht unbekannte Autorin noch unlängst nicht recht zu glauben. Die tschechischen Organisatoren hatten die junge Frau eigentlich nur dazu ausersehen, den Gastlandstand in Leipzig mitzubetreuen. Nun gehört die talentierte Debütantin wie Radka Denemarkova, Katharina Tutschkova und Jachim Topol zum Tross der 60 tschechischen Autoren, die sich in Leipzig präsentieren.
Holger Heimann hat sich in Tschechien mit Autorinnen und Autoren getroffen und mit ihnen unter anderem über ihre frisch übersetzten Romane gesprochen. Alle Namen, Bücher und näheren Angaben dazu finden Sie im Internet unter www.deutschlandfunk.de/büchermarkt. Livio Rebreanu, 1885 in Siebenbürgen geboren, 1944 gestorben, war Dramatiker und Journalist, schrieb aber auch einige Romane, darunter sein wichtigster Der Wald der Gehängten, 1922 im Original erschienen, 1966 erstmals ins Deutsche übertragen. Rebreanu zeichnet hier das Schicksal seines eigenen Bruders während des Ersten Weltkrieges nach. Tobias Lehmkohl stellt das Buch vor.
Es ist Krieg? Aber der Gegner ist nicht zu sehen. Keinen einzigen Feind erblicken wir in Liviu Rebreanus Roman »Der Wald der Gehängten«. Allein dadurch macht der Gegner auf sich aufmerksam, dass er des Nachts einen Scheinwerfer auf die gegnerische Linie richtet, auf die an der russischen Front eingegrabenen Soldaten der KUK-Armee. Für die Österreicher, Ungarn, Kroaten und wer noch alles für das Vielvölkerreich kämpft, wird dieser Scheinwerfer zu einer Obsession. Stunden wartet man darauf, dass er, immer an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit, aufleuchtet. Wie eine Verhöhnung erscheint dieser Scheinwerfer den Soldaten, und so bekämpfen sie ihn voller Inbrunst, vielleicht auch, weil sich nur so die Spannung entladen kann, die sich durch die Tage- und wochenlange Untätigkeit in den Schützengräben aufbaut. Einem, der ganz andere Ziele verfolgt, gelingt schließlich die Zerstörung. Er heißt Apostol Bologa und wird kurz darauf von General Karg empfangen, dem allmächtigen Herrn über diesen Frontabschnitt.
Beim Handschlag des Generals verneigte sich Apostol leicht, dann berichtete er mit kurzen militärisch abgehackten Sätzen in allen Einzelheiten, wie er den Scheinwerfer zerstört hatte. Aber während er redete, stellte er fest, dass die Nasenlöcher des Generals von Haarbüscheln verstopft waren und dachte sich, dass er nachts furchtbar schnarchen müsste und dass er ihn seit der Hinrichtung des Tschechen nicht mehr gesehen hatte. General Karg hörte ihm bedächtig nickend zu und musterte ihn hin und wieder mit gönnerhaftem Blick vom Scheitel bis zur Sohle. Schließlich klopfte er ihm freundschaftlich auf die Schulter und sagte, »Ich habe Sie für den Goldenen Orden vorgeschlagen.«
Dieser Orden allerdings interessiert Apostol Bologa nicht. Er hat einen ganz anderen, dringenden Wunsch, von dem er hofft, dass der General ihn erfüllen möge. Dieser Wunsch ist der Situation geschuldet, in der sich viele Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs auf Seiten Österreich-Ungarns kämpften, wiederfanden. Das Doppelkönigtum umfasste zwar viele Nationalitäten, aber es umfasste eben nicht alle Bürger einer Nation. Und so konnte es passieren, dass sich mit einem Mal Brüder gegenüberstanden. Das gilt nun auch für Apostol Bologa, der an die rumänische Front versetzt werden soll, wo er Männern gegenüberstehen würde, die, anders als zum Beispiel General Karg, seine Sprache sprechen. Schon diese Konstellation macht Rebrianus, der Wald der Gehängten, zu einem Sonderfall innerhalb der Weltkriegsliteratur. Neben dem militärischen Konflikt tritt zugleich ein Identitäts- und Loyalitätskonflikt. Die große, zeitlose Qualität des Romans liegt freilich in der Art und Weise, wie Rebriano diesen Konflikt umsetzt, wie er schnörkellos und fast kammerspielartig von diesem Apostol Bologa erzählt, der zu Anfang daran beteiligt ist, einen vermeintlichen tschechischen Deserteur zu verurteilen und an den Galgen zu bringen, um am Ende selbst unter einem solchen zu stehen. Bis dahin aber hat er alle inneren Höllen durchquert, die ein Mensch durchqueren kann. Wie Rebriano diese Identitäts- und Loyalitätskonflikte entfaltet, ja, wie er ihnen noch einen Widerstreit zwischen weltlicher Liebe und der Liebe zu Gott beistellt, ohne seinen vergleichsweise schmalen Roman damit zu überfrachten, ist schlicht erstaunlich. Ihren Anteil an der Wirkung von Der Wald der Gehängten hat auch die Übersetzung durch Georg Escht. Sie bildet die Sprachwirklichkeit des frühen 20. Jahrhunderts ab, ohne historisierend zu wirken und an Unmittelbarkeit zu verlieren.
Für einen Augenblick erstarrte der Pfarrer, den Löffel auf den Boden der Tasse gestützt. Dann antwortete er bestimmt, ja feierlich, ja, sehr, wie Gott den Herrn. Die Liebe ist eins und unteilbar, ebenso wie der Glaube. Mein Herz umfasst mit derselben Liebe Gott den Herrn und meine Lebensgefährtin und Mutter meiner Kinder. Durch die wahre Liebe gelangen die vereinten Seelen näher an den Thron des Allmächtigen. Da trat ein so gewaltiges Leuchten in Apostols Augen, dass der Pfarrer Konstantin seines Staunens kaum Herr zu werden vermochte.
In den Krieg geraten ist Apostol Bologa, weil er sah, mit welchen Blicken seine Verlobte die an die Front ziehenden Soldaten bedachte. Ein Jahr nach Kriegsbeginn erscheint ihm die Verlobte nun nicht nur seltsam fern, er hat sich zudem, bezeichnenderweise, in die Tochter eines Totengräbers verliebt. Ganz unstandesgemäß. Zudem ist diese Ilona Ungarin, aber dass sie kein Rumänisch spricht, stört Bologa nicht. Wohingegen die rumänische Verlobte daheim Ungarisch spricht, aber gerade durch den Gebrauch dieser Sprache Apostols Zuneigung verliert. Gerade weil das Feld der Identitäten und Loyalitäten so kompliziert ist, sucht Apostol Schutz und Rettung in dem, was einfach erscheint und vermeintlich außerhalb der Reichweite der großen Politik steht, in der Liebe zu Gott und der Liebe zu einem einfachen Mädchen.
Ich glaube, die Zivilisation hat den Menschen verfälscht und verdorben. Der primitive Mensch ist gut und gerecht und gottesfürchtig, deshalb ist er viel glücklicher als der zivilisierte Mensch. Der riesigen Mehrheit der Menschen hat die Zivilisation bisher nichts geschenkt, außer dem Krieg, der sie zu Millionen aufeinander gehetzt und Abertausende von Seelen in einer Sekunde umbringt.
Gewidmet hat Livio Rebriano den Roman seinem Bruder Emil, der, wie es auf dem Vorsatzblatt heißt, an der rumänischen Front von den Österreichisch-Ungarischen hingerichtet wurde. Angesichts dessen würde man Bitterkeit erwarten, Rebriano aber macht aus dem Schicksal seines Bruders eine ganz und gar exemplarische Geschichte. Sie zeigt in größter psychologischer Anschaulichkeit, wie die Kämpfe und Verheerungen der äußeren Welt auch die inneren Strukturen zerstören. So der Mensch, wie jener Apostol Bologa, empfänglich ist, empfindsam und bis zu einem gewissen Grad immun gegen die Tendenz zur totalen Verrohung.
Tobias Lehmkuhl, der Roman Der Wald der Gehängten von Livio Rebriano ist in der Übersetzung aus dem Rumänischen von Georg Escht im Czolnay Verlag erschienen. 352 Seiten, 26 Euro. Und zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht aus der Buchbranche. Der vorläufige Insolvenzverwalter des Buchlogisten Koch, Neff und Volkmar, kurz KNV, teilt mit, dass es gelungen sei, den größten deutschen Buchgroßhändler, der kürzlich in die Krise geraten war, wir haben darüber berichtet, zu stabilisieren und die Geschäfte fortzuführen. Man setze jetzt auf die Unterstützung durch einen Investor. Bucheinzelhandel und Verlage werden aufatmen, stellen doch die KNV-Gesellschaften ein unverzichtbares Scharnier da. Und auch einen Preis gibt es noch zu melden. Die 1965 geborene Übersetzerin Olga Radetzkaya, die sich vorwiegend der Vermittlung russischer Literatur widmet, erhält den mit 25.000 Euro dotierten Strahlener Übersetzerpreis. Und jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Arndt Reuning. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.